Frese Green Talk.
Der Nachhaltigkeitspodcast vom Green Office der Hochschule Fresenius.
Hallo, hier ist Marlon vom Green Office und willkommen zur zweiten und für dieses Jahr letzten Folge des Frese Green Talks. Ein turbulentes 2021 geht zu Ende und ich habe mich gefragt, was könnte man denn als passendes Thema für diese letzte Folge nehmen? Und wenn ich so durch die Straßen gelaufen bin und die zahlreichen Tannenbäume gesehen habe, wie sie sich an den Straßen ansammeln, nachdem sie ihren Zweck als Weihnachtsbäume erfüllt haben, habe ich mir gedacht, warum nicht eigentlich einen Podcast über Bäume machen? Bäume, diese stillen Giganten, Bestandteile zahlreicher Mythen, Gedichte, Geschichten. Bäume, diese Superhelden mit ihren zahlreichen Superkräften. Zum Beispiel produzieren Bäume Sauerstoff, sie binden CO2, schützen vor Erosion und Überschwemmung, schaffen Arbeitsplätze und Einkommen, bieten Nahrung, Lebensraum und Schutz, stoppen die Wüstenbildung und fungieren als wahre Klimaanlage der Erde, indem sie sie abkühlen und ein Mikroklima schaffen. Nicht zuletzt sind Bäume auch für die seelische Gesundheit enorm wichtig. Und es ist bewiesen, dass Menschen, die in der Nähe von Bäumen leben oder im täglichen Kontakt mit Bäumen sind, deutlich ausgeglichener und ja, psychologisch gesund sind. Es gibt mittlerweile über 60.000 Baumarten auf diesem Planeten, die erfasst sind. Und es gibt Bäume mittlerweile schon über 300 Millionen Jahre. Bäume sind also echte Alleskönner. Und während Bäume im Stillen ihrer Pflicht nachgehen, habe ich mir gedacht, dass man ihnen durchaus ein wenig Tribut zollen kann. Dies geht am besten, wenn man wirklich einen Experten zum Thema Bäume fragt. Und hierfür habe ich mich mit Herrn Michael Hund vom Forstbetrieb Köln getroffen und ihn einfach mal ein paar Fragen zum Thema Bäume gestellt. Ich würde sagen, viel Spaß. Ja, ich bin jetzt hier im Forstbetrieb Köln, im Linksrheinischer Wald, mit Herrn Hund, dem Leiter des Forstbetriebs. Und guten Morgen, Herr Hund.
Guten Morgen.
Ich als großer Naturliebhaber interessiere ich mich schon sehr für Bäume oder die Natur generell, für Wälder, habe mich immer gerne darin aufgehalten. Ja, deswegen, mich würde einfach mal generell interessieren, von Ihnen als Experte für Wälder und Bäume, erstmal zu wissen, was sind Ihre Funktionen als Leiter des Forstbetriebs und ja, welches Gebiet überschauen Sie?
Ja, also wir haben hier rund 2000 Hektar Waldfläche im linksrheinischen Stadtgebiet, für die ich zuständig bin. Und da gehört zu meinen Aufgaben wirklich alles, was mit der Waldpflege zu tun hat, von der Pflanzung neuer Bestände über die Pflege von jungen Beständen, über die Durchforstung, den Holzverkauf, aber auch die Bejagung dieser Flächen bis hin zur Verkehrssicherheit, bis hin zur Unterhaltung von Wegen, von Erholungseinrichtungen. Wie gesagt, die Erholungseinrichtungen bei mir im Bereich müssen auch unterhalten werden. Und das ist teilweise relativ personalintensiv, gerade so die Wildgehege, die wir haben, aber auch der Forstbotanische Garten. Da fließt relativ viel Manpower rein. Da habe ich auch einige Mitarbeiter, die die Aufgaben übernehmen. Ja, und am Ende müssen wir halt dafür sorgen, dass dieser große Bereich hier eben funktioniert und vor allem eben den Bürgern hier in Köln einen attraktiven und sicheren Erholungsraum bietet. Denn das ist unsere oberste Priorität und alle anderen Funktionen, die der Wald hat, von eben Natur- und Artenschutz über Emissionsschutz, über Wasserschutz, über natürlich auch die Nutzfunktion, denn Holz ist ja auch ein wertvoller Rohstoff, mit dem wir hier im Nahbereich die Kunden versorgen. All diese Aufgaben wahrzunehmen, ist meine Funktion.
Wow, ist ja eine ganze Palette, auch viel mehr, als ich jetzt ursprünglich angenommen hätte. Wie sieht das denn aus mit den Bäumen aktuell in Deutschland? Wenn Sie sagen, das ist nachhaltig oder gibt es ein paar Trends, die ein bisschen besorgniserregend sind oder?
Also der Begriff Nachhaltigkeit stammt ja aus der Forstwirtschaft. Der ist vor ein paar hundert Jahren tatsächlich erfunden worden von forstwissenschaftlichen Klassikern, die eben gesagt haben, wir wollen im Wald nicht mehr nutzen, als im gleichen Zeitraum nachwächst. Das ist in Deutschland im Prinzip gesetzlich festgelegt worden, dass die Forstbetriebe, die Waldbesitzer, auch wenn sie Privatwald besitzen, das einhalten, sodass das vom Grundsatz her gewährleistet ist. Und jetzt kommt das ganz große Aber. Wir alle haben ja mitgekriegt, dass in den letzten Jahren wir extrem unter dem Klimawandel gelitten haben. Dass da eben großflächig Wälder geschädigt worden sind, zum Teil auch komplett abgestorben sind. Da ist eben in einigen Bereichen erheblich mehr abgestorben als nachwächst in dem gleichen Zeitraum. Da gibt's Waldbesitzer, auch große Waldbesitzer, Landesforstverwaltungen, die eben bis zu zehnfachen Mengen eines normalen Jahreseinschlages als Katastrophenholz gekriegt haben, als Fichten, die abgestorben sind und jetzt riesige Kahlflächen haben, die eben erst langsam wieder die Waldfunktionen übernehmen, die sie in einem ungestörten Wald dauerhaft übernehmen würden, sodass man im Moment sagen kann, die Nachhaltigkeit ist zumindest gefährdet durch diese Entwicklung, die wir haben, wobei eben langfristig es gesetzlich gesichert ist, dass diese Flächen auch Wald bleiben müssen und ihre Funktion auch langfristig wieder ausüben werden. Aber bis das soweit ist, dauert das eine ganze Zeit. Und bei diesen ganz großen Kahlflächen, die wir vor allem in den Mittelgebirgen haben, wird man auch darauf achten müssen, dass diese Waldentwicklung funktioniert. Denn wenn sich da auf diesen Kahlflächen dichte Wiesen oder Grasstrukturen entwickeln, ist es zumindest mit einer natürlichen Waldentwicklung dann auch schwierig. Das heißt, da muss man dann mit relativ großem Aufwand auch wieder neue Bäume hinpflanzen. Wobei wir hier als städtischer Forstbetrieb eher naturgemäß wirtschaften. Das heißt, wir wollen wo immer möglich auf das Nachpflanzen von Bäumen sogar verzichten, sondern mit natürlicher Verjüngung arbeiten. Das heißt, wenn da mal eine Lücke im Wald entstanden ist, gucken wir erstmal, was sich natürlich ansammelt von den Bäumen aus der Nachbarschaft. Und nur wenn uns das jetzt nicht artenreich genug erscheint, wenn wir sagen, okay, all die Baumarten, die sich hier angesammelt haben, haben vielleicht gewisse Gefährdungspotenziale, sind labil, dann pflanzen wir noch ein oder zwei Baumarten dazu, die eben den Bestand als Mischbestand dann stabilisieren. Das ist aber ein ganz anderer Ansatz, den die Kollegen jetzt gehen müssen, die eben großflächige Kahlschläge haben, weil ihnen da alle Fichten abgestorben sind und da jetzt irgendwo bei Null wieder starten müssen. Wir haben hier aufgrund unserer Waldstrukturen erstens sehr, sehr wenig Fichten gehabt und wir haben fast alle Waldbestände als Mischbestände auch schon angelegt gehabt in den vergangenen Jahrzehnten. Und deswegen sind wir von diesen katastrophalen Auswirkungen hier auch verschont geblieben.
Okay, das klingt ja schon mal beruhigend. Ich fand das ganz interessant, dass Sie meinen, dass Sie eher auf die natürliche Wiederaufforstung setzen. Weil so mein naiver Gedanke wäre gewesen, okay, es fehlen Bäume, man pflanzt einfach neue hin. Aber was ist vielleicht daran jetzt nicht so vorteilhaft?
Ich will beides als Option aufrechterhalten. Aber die Erfahrung aus einigen Jahrzehnten Försterdasein zeigt mir eben, dass man sich nicht einbilden müsste, dass man es besser könnte als die Natur, sondern dass man natürliche Prozesse in jedem Falle, wo immer das möglich ist, versucht zu integrieren und allenfalls da ganz behutsam eingreift, indem man zum Beispiel eben natürliche Prozesse beschleunigt oder auch, wie gesagt, den Artenreichtum ein bisschen beeinflusst, indem man eben zusätzliche Baumarten einbringt. Das gilt auch für die Behandlung dieser stark geschädigten Bestände. Auch da sehe ich das zum Teil kritisch, was von einigen Kollegen gemacht wird, die eben die Flächen komplett abräumen. Wir haben im Rechtsrheinischen auch einzelne Fichtenbestände, die abgestorben sind, haben da aber tatsächlich nur in den Randbereichen die toten Bäume gefällt, die eben auf den Weg zu fallen drohen oder anders wie Bürger oder wen auch immer gefährden würden. Aber in den Kernflächen, da wo die Bäume eben weit ab von allen Wegen stehen, haben wir auch die toten Bäume stehen gelassen, um eben da ein besseres Klima auch für die neue Waldgeneration zu schaffen. Das hängt zum einen mit der Beschattung der Böden zusammen, hängt mit der geringeren Verdunstung aus dem Boden zusammen, die man auch in so einem abgestorbenen Wald mit stehenden toten Bäumen hat. Das sieht vielleicht nicht so ordentlich aus, aber es schafft eben doch ein ganz anderes Klima. Bis hin dazu, dass man auch Vögel dazu animiert, sich mal auf so einen toten Baum zu setzen und dann eben mit dem Vogelkot auch das ein oder andere Samenkorn in die Erde bringt oder den Eichel her, der da eben mal eine Eichel verbuddelt und so eben auch über weitere Strecken, auch wenn der Vater- oder Mutterbaum weit, weit entfernt ist, dann eben auch Potenzial da einzubringen. Da ist eben in vielen Bereichen für meinen Geschmack mehr Naturnähe möglich und wäre auch richtig. Und ich kann auch den Förstern, die nach dem Krieg hier Fichten angepflanzt haben, keinen Vorwurf machen. Als die da gepflanzt pflanzen mussten, hatten sie auch riesige Kahlflächen, weil eben das Holz teilweise auch als Reparation nach dem verlorenen Krieg gehauen worden war und dann wieder aufgeforstet wurde. Und dann haben die natürlich gesagt, nee, wir pflanzen hier mal Fichten hin, weil die relativ schnell wachsen, weil die relativ schnell wirtschaftliche Erträge bringen. Und unter den damaligen klimatischen Verhältnissen funktionierte das auch. So ganz betriebssicher war das nicht, vor allem auf so riesigen Flächen und in großen Monokulturen. Das wusste man auch schon. Deswegen hat der ein oder andere da auch schon mal eine Mischbaumart eingebracht. Aber damals wusste man halt noch nichts vom Klimawandel. Und man muss jetzt mit dem Waldbestand, den die vorgehenden Generationen uns übergeben haben, und ein Förster arbeitet immer für die Folgegeneration, muss man auch irgendwie umgehen. Und da ist jetzt wieder eine ganz, ganz entscheidende Frage. Und da gibt's eben jetzt durchaus auch große fachliche Diskussionen, wie sowas erfolgen kann. Und eins habe ich in den Jahrzehnten meines Försterdaseins gelernt. Diese Verallgemeinerung, dieser Absolutismus, den es dann oft gerade in den großen Verwaltungen gibt. Da gibt es irgendwo einen Waldbaureferenten, der sagt, wir machen jetzt in dem gesamten Landesforsten alle, was weiß ich, Buchen, die nicht schnell genug wachsen, hauen wir ab und pflanzen Fichten. Hat es alles schon gegeben. Oder wir machen jetzt, räumen alle Fichten, die schon drei Nadeln verloren haben, räumen wir ab, damit die Borkenkäfer sich nicht weiter vermehren. Der Punkt ist lange überschritten gewesen. Man hat tatsächlich zum Anfang dieser Kalamität versucht, dem Borkenkäfer dadurch Herr zu werden, dass man eben die befallenen Fichten so schnell wie möglich gehauen und aus dem Wald rausgeholt hat. Bei der Breite dieser Schadflächen war das aber überhaupt nicht möglich. Mhm. Die konnten nicht überall die Fichten rausnehmen und letztendlich hat der Borkenkäfer das Rennen klar gewonnen. Und am Ende waren vielleicht diejenigen, die ein bisschen vorsichtiger gewesen sind, die da noch größere Chancen gehabt haben, weil eben auch stehende tote Bäume eine ganz hohe Bedeutung haben. Und da bin ich jetzt wieder beim Sprung zurück nach Köln. Hier in meinem Bereich haben wir überwiegend Laubholzbestände. Mhm. Und wir haben auch Schäden gehabt, gerade in den älteren Beständen. Im äußeren Grüngürtel ist der Wald jetzt rund 100 Jahre alt. Und die Buchen, die wir da haben, haben die sogenannte Komplexkrankheit als Folge dieser Dürre bekommen. Das heißt, das wirken also Insekten, Pilze und andere Faktoren zusammen und führen eben dazu, dass viele dieser alten Buchen absterben. Auch da versuchen wir, wo es irgendwie möglich ist, auch halbtote oder ganz tote Bäume zu erhalten. Das ist aber problematisch, weil der äußere Grüngürtel eben intensivst genutzte Erholungsanlage ist und wir auch verkehrssicherungsmäßig da viel höhere Anforderungen stellen müssen als irgendwo im tiefen, dunklen Wald. Das heißt, wer im tiefen Wald unterwegs ist, in einer reinen Waldfläche und an einem abgestorbenen Baum vorbeiläuft und dem dann ein Ast auf den Kopf fällt, der hat das billigend in Kauf genommen, denn im Landesforstgesetz steht, Betreten des Waldes geschieht auf eigene Gefahr. Der äußere Grüngürtel ist aber eine Grünanlage und da hat der Verkehr eine andere Sicherheitserwartung und die kann er auch haben. Da ist zumindest an den Wegen dafür zu sorgen, dass die Bäume dort verkehrssicher sind. Und wenn man dazu einlädt, sich dort aufzuhalten, dadurch, dass man Bänke aufstellt, dadurch, dass andere Erholungseinrichtungen da sind, dadurch, dass da der Kölnpfad vorbeiführt oder andere Wanderwege oder Joggingrunden oder ein Weiher ist oder ein Tierpark ist, da haben wir überall viel, viel höhere Verkehrssicherungsanforderungen. Das heißt, da müssen wir im Prinzip die Gefahrensituationen entschärfen. Bedeutet eben auch, da müssen wir viel mehr Bäume fällen oder Kronen zurückschneiden, als das für die Waldentwicklung gut wäre. Und das ist ein Spagat, den wir viele Jahre probiert haben und wo wir uns gerade vor 2 Jahren dazu durchgerungen haben, auch großflächiger Bereiche abzuzäunen. Da haben wir also richtig mit massiven Rundhölzern Hordengatter gebaut und haben Trampelpfade zum Beispiel abgesperrt, um dann deutlich zu machen, hier geht ihr bitte nicht durch, haben da auch Schilder dran gemacht, wo wir erklärt haben, warum wir da abgesperrt haben, damit sich eben hinter diesen Absperrungen zum einen Bäume natürlich ansamen können, ohne dass alles zertrampelt wird, und dass wir eben sagen, auch hier lassen wir bewusst Totholz stehen. Und wer dann so eine Absperrung überwindet und dann einen Ast auf den Kopf findet, der nimmt das dann auch wieder billigend in Kauf. Da sind wir dann auf einer juristischen sicheren Seite. Und auf die Art und Weise ist es uns tatsächlich gelungen, in Waldflächen im Beethovenpark und auch hinterm Geißbockheim am Decksteiner Weiher jetzt eine natürliche Waldverjüngung. Das sieht man nach 2-3 Jahren schon. Da war vorher blanker Boden und jetzt haben wir da schon 10, 20, 30 Zentimeter hohe ein- und zweijährige natürliche Baumverjüngung, junge Buchen und auch andere Baumarten. Und da ist die Naturverjüngung auch so artenreich, dass wir gar nicht nachpflanzen müssen. Und das müssen wir den Leuten auch deutlich machen, weil viele Leute sagen, jetzt schneidet ihr hier die ganzen alten Bäume weg, dann pflanzt doch auch mal was nach. Ich sag, guckt bitte mal, setzt euch mit mir mal hier auf den Boden und dann gucken wir mal auf dem Quadratmeter um mich rum, wie viele Bäume wir hier finden und wie viele Baumarten wir hier finden. Und das sind dann teilweise auf einem Quadratmeter ein paar hundert Bäumchen. Das sieht der Waldbesucher ja gar nicht, dass das alles kleine Sämlinge sind. Das ist für die irgendein Kraut, aber dass das mal Bäume werden könnten, das wird von vielen gar nicht erkannt. Aber das ist eben auch das, was mir hier für unsere Verhältnisse die Hoffnung gibt, dass der Wald damit im Moment auch noch klarkommt. Das heißt, die einzelnen Bäume haben Schwierigkeiten, aber das Ökosystem kann aufgrund seines Artenreichtums, aufgrund seiner differenzierten Strukturen damit noch relativ gut klarkommen. Das heißt, wir haben jetzt zwar Bäume, die im Alter von 100 Jahren schon sterben, die vielleicht auch 300 Jahre alt hätten werden können. Das ist so, das ist tragisch. Aber wir haben eben auch unter diesen 100-jährigen Bäumen schon die nächste Generation Bäume, die ganz schnell wieder hochwächst. Und das sieht man im Stadtwald, zum Beispiel an der Kitschburger Straße, auch Lindenthaler Tierpark, sieht man das recht deutlich. Vor allem außerhalb des Tierparks, weil im Tierpark fressen die freilaufenden Hirsche und Schafe auch vieles, was sich da ansammelt, wieder auf. Aber draußen sieht man eben, dass wir da eben jede Menge junger Bäume haben, die da nachgewachsen sind. Und da haben die Gärtnerkollegen auch noch ein bisschen was nachgepflanzt. Aber in ganz, ganz weiten Bereichen haben wir da eben jetzt schon 4, 5, 6, 7, 8 Meter hohe natürliche Verjüngung. Da steht eben die nächste Waldgeneration schon da. Und die wird eben auch für die nächsten Jahrzehnte da einen relativ gesunden, relativ stabilen Wald machen. Wenn die dann wieder in ein gewisses Alter kommen, wo sie eben nicht mehr ganz so vital sind, weiß noch keiner, wie sich das Klima bis dahin entwickelt haben, ob wir mit 1,5 Grad ausgekommen sind oder ob wir bei 3 Grad rauskommen. Da ist dann der Förster mit seinen Möglichkeiten auch ganz schnell am Ende. Aber, und da versuchen wir auch jetzt schon eben Rechnung mitzutragen, wir achten eben doch sehr drauf, dass wir möglichst in allen Flächen auch potenzielle Baumarten mit einbringen, die aus unserer Sicht so ein bisschen besser damit klarkommen. Das sind eben teilweise auch Baumarten aus den südeuropäischen Bereichen oder auch von anderen Kontinenten, die man sicherlich nicht einbringt, sondern die man punktuell mit einbringt. Das kann mal eine Esskastanie sein, das kann eine Schwarznuss sein, das kann aber auch eine Walnuss sein. Ja, da gibt's also eine ganze Reihe von Baumarten, die sich da anbieten. Selbst beim Nadelholz gibt's Baumarten, die ein bisschen stabiler sind als die Fichten, die wir hier verloren haben. In Köln noch nicht mal so, aber in anderen Bereichen. Da gibt's die Douglasie oder die große Küstentanne aus Nordamerika, die eben ein bisschen intensiver wurzeln, die nicht so leicht vom Sturm geworfen werden, aber auch ein bisschen besser ans Wasser kommen. Deswegen bin ich jetzt noch nicht so depressiv, sage ich mal, als Förster, sag, boah, scheiß Klimawandel. Ich weiß nicht, was ich nächstes Jahr noch machen soll oder wie wir den Wald behandeln sollen. Soweit sind wir definitiv noch nicht im Moment. Gibt's eine ganze Menge zu tun, das ist gar keine Frage. Aber wir brauchen den Wald im Moment auf jeden Fall noch nicht abzuschreiben. Und es ist wichtig, und das ist ja auch im gesamten Bewusstsein der Bevölkerung immer stärker verankert, dass eben alle mit anpacken, um auch den Wald, den wir haben, zu erhalten und zu schützen. Und deswegen gibt's ja überall die Pflanzaktionen auch zum Wiederaufforsten der Sturmwurfflächen oder wie hier in Köln, beim Wald für Köln, eben zur Neuanlage von Wäldern auf Ackerflächen. Da pflanzen wir natürlich auch. Wobei, im Waldlabor haben wir auch eine Fläche, die haben wir nicht bepflanzt. Da haben wir einfach das mitgenommen, was sich natürlich angesamt hat. Das hat 10 Jahre gedauert, hat aber ein Wahnsinnsdickicht gegeben und auch einen relativ artenreichen Wald. Das heißt, mit ein bisschen Geduld ist es tatsächlich so, dann bewalden sich solche Flächen. Und bei den Boden- und Klimaverhältnissen, die wir hier haben, reicht es einfach, nichts zu tun. Und allermeisten Flächen würden sich hier bewalden. Mhm. Wenn wir Menschen nicht auf diesem Planeten wären, aber das Klima so wäre, wie es hier wäre, wäre ganz Köln ein riesiger, dichter Wald. Es gäbe vielleicht am Rhein mal eine Freifläche oder vielleicht irgendwo auf ganz sandigen Ecken in der Warner Heide. Aber das waren wenige 100 Quadratmeter zu den vielen Millionen Quadratmetern, die dicht bewaldet wären. Und das wird auch bei den jetzigen klimatischen Verhältnissen noch passieren. Dass das nicht so ist, liegt an den vorhergegangenen Generationen. So viel Wald, wie wir heute in Köln haben, hat es in den vergangenen 2000 Jahren in Köln nicht gegeben. Denn schon seit der Römerzeit waren der große Teil des linksrheinischen Bereiches komplett entwaldet. Da hat es also nur ganz, ganz wenige kleine Ecken gegeben, wo es ein bisschen Wald gegeben hat. Aber da, wo der äußere Grüngürtel ist, der innere Grüngürtel, auch hier der Wasserwerkswald in Weiler und sowas, das waren alles landwirtschaftliche Flächen. Da hat es überhaupt keinen Wald gegeben. Und die sind alle erst im vergangenen Jahrhundert wieder aufgeforstet worden. Der äußere Grüngürtel in den 20er Jahren und die allermeisten Flächen in den 60er Jahren von meinem Vorgänger hier. Der hat hier also über 2000 Hektar Wald neu gepflanzt auf Ackerflächen.
Wahnsinn, das klingt beeindruckend und ehrlich gesagt auch macht es Hoffnung, wenn man so Nachrichten über den Klimawandel hört, dass sie doch echt die Förster echt einen guten Job machen, großteilig. Mich würde trotzdem interessieren, was vielleicht jeder Einzelne tun kann, um seinen kleinen Beitrag zu leisten für die Forstwirtschaft, ja, oder einfach um den Bäumen ein bisschen mehr Respekt zu zollen.
Jeder Einzelne ist zumindest aufgefordert, sich im Wald so zu verhalten, dass er da nicht schädigt. Und das ist auch eine Entwicklung, die wir in den letzten 2-3 Jahren ganz massiv, gerade unter Corona noch massiv, sich verstärkt hat, dass der Druck auf die Flächen, auf den Wald als Naherholungsgebiet massiv gestiegen ist. So, und das fängt damit an, dass man tatsächlich ein Auto auch nur dahin stellt, wo es Parkplätze gibt und nicht immer weiter links und rechts von den Straßen in die Waldflächen reinfährt. Dass man vielleicht sich überlegt, auch wenn es Spaß macht, mit dem Mountainbike auf den befestigten Wegen zu bleiben und nicht immer mehr irgendwelche Pfade und Single Trails oder was weiß ich was anlegt, die dann immer mehr genutzt werden, weil der erste fährt drüber, der zweite auch, der dritte, der trackt es mit für Komoot und teilt es im Internet und auf einmal hatten sie eine ehemals ruhige Waldfläche mit einer natürlichen Struktur, mit einem natürlichen Lebensraum, nicht nur für die Tiere, sondern auch für die Pflanzen, für die natürliche Waldverjüngung. Und dann sind sie mitten in einem Erholungshotspot, der sich da entwickelt hat, bis hin dazu, dass wir zum Teil massiv damit kämpfen, dass im Wald irgendwelche Dirtbike-Strecken angelegt werden, wo Rampen gebaut werden, wo richtig Boden bewegt wird, wo wir dann auch schon wieder Verkehrssicherungsprobleme haben, aber was natürlich auch negative Auswirkungen auf die Waldentwicklung hat. Natürlich soll man den Wald als Erholungsraum nutzen. Ich will, das ist eigentlich die zentrale Aufgabe. Mein wichtigster Auftrag im Job hier, den Bürgern von Köln auch attraktiven Erholungsraum zur Verfügung zu stellen. Aber wir versuchen das eben auch in gewissen Bahnen zu halten, um eben auch der Natur ihren Entfaltungsraum zu geben, um eben auch Bereiche zuzulassen, wo wir auch eher urwaldähnliche Strukturen haben wollen, wo wir sagen, okay, hier legen wir den Schwerpunkt nicht auf den Erholungswald, sondern auf den Artenreichtum. Wir haben auch ganz viele Waldflächen in Köln über 500 Hektar komplett aus der Bewirtschaftung genommen, wo wir sagen, hier machen wir Naturwaldentwicklung, die wollen wir eben ohne menschlichen Eingriff zum Zwecke auch der Förderung des Artenreichtums eben jetzt mal unbehandelt lassen. Das heißt, wenn da Verkehrssicherung nötig ist an der Straße oder am Weg, dann machen wir das. Aber das Holz, was da anfällt, lassen wir komplett in der Fläche, lassen wir als Totholz da liegen. Hier pflanzen wir nicht nach. Hier machen wir das, was wir in den normalen Flächen ohnehin schon machen, machen wir dann aber nochmal konsequenter. Und so haben wir eben unterschiedliche Zielsetzungen in diesen einzelnen Flächen. Das wird in der Regel auch kommuniziert. Wir haben das auch draußen beschildert, haben da eben tatsächlich auch Schilder angebracht, wo wir darauf hinweisen. Und dem Wald hier in Köln wäre schon sehr geholfen, wenn sich die Besucher des Waldes auch an diese Vorgaben halten würden. eben nicht quer durch die Waldflächen laufen, nicht Naturverjüngung zertrampeln, nicht den Boden unnötig verdichten außerhalb der Wege. Das ist eben ein Faktor, den man machen kann. Und ansonsten ist jeder dran gehalten, seinen möglichsten Beitrag zur Minimierung des Klimawandels beizutragen. Da muss sich jeder auch an die eigene Nase fassen, ob man nun für 2 Tage nach Mallorca fliegen muss oder mit dem Auto quer durch die Republik fährt, um irgendwo in Berlin mal einkaufen zu gehen oder was auch immer. Wenn man da sein Verhalten mal so ein bisschen auf den Prüfstand stellt, ob es vielleicht ein neues SUV sein muss oder ich habe mir jetzt ein abgekauft. Das ist hier für die Stadt ist das das ideale Auto. Man vielleicht doch ein bisschen mehr Fahrrad fährt, statt ein Auto zu bewegen. Da kann jeder seinen Teil zu beitragen, um dem Wald und uns allen zu helfen, weil der Klimawandel schädigt ja nicht nur den Wald, sondern der Wald ist ja nur ein Faktor, der da Leid trägt.
Ich persönlich werde mich auf jeden Fall daran halten und noch mehr mein eigenes Verhalten auf den Prüfstand legen. Damit wären wir eigentlich am Ende dieser Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Hund, wirklich. Das waren viele interessante Eindrücke. Ich habe eine Menge gelernt und ich denke, die Zuhörer auch. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und einen guten Rutsch schon mal.
Ja, vielen Dank.
Ja, damit wieder zurück an der Hochschule Fresenius. Ich habe unfassbar viel von Herrn Hund gelernt und finde es Wahnsinn, was alles dahinter steckt, was hinter den Bäumen steckt, was wofür sie wichtig sind, wie die Situation in Deutschland aussieht und was die Förster eigentlich für einen Beitrag leisten, damit wir ein so ein funktionierendes Waldsystem haben. Insbesondere nehme ich für mich mit, was ich persönlich tun kann, um Bäume zu schützen und so wenig wie möglich der Natur im Weg zu stehen. Und ja, jetzt zum Schluss würde ich gerne noch auf eine Aktion aufmerksam machen, die die Hochschule Fresenius organisiert hat. Und zwar handelt es sich um eine Baumpflanzaktion in Wiesbaden. Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass wir einen Nachhaltigkeitswettbewerb mitorganisiert haben im letzten Jahr, bei dem Ideen gesammelt wurden, wie man einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten kann. Und gewonnen hat die Idee einer Studentin, die gesagt hat, ja, warum pflanzt man nicht einfach ein paar Bäume? Und ich würde sagen, ich gebe einfach mal das Wort an Hanna aus Wiesbaden, die berichtet, wie die Aktion Baumpflanzen in Wiesbaden abgelaufen ist und welche Eindrücke sie gesammelt hat. Viel Spaß!
Hallo, ich bin Hanna Seebück-Papp aus Itzstein. Ich studiere hier Wirtschaftschemie und habe vor kurzem mit einigen anderen Studenten aus der Hochschule Fresenius an der Baumpflanzaktion teilgenommen. Es hat wirklich super viel Spaß gemacht. Die Bäume haben wir an einer freien Stelle im Wald gepflanzt, wo wir vorher mit dem Taxi hingefahren wurden. Bevor wir begonnen haben, wurde uns ein kleiner Vortrag über Pflanzen und Bäume gehalten. Der war wirklich sehr interessant und ich glaube, wir haben alle was dazu gelernt. Ja, und dann haben wir uns auch an die Arbeit gemacht und knapp 3 Stunden lang neue Bäume eingepflanzt. Genau, insgesamt Ende des Tages haben wir 1500 Stück gepflanzt. Ich muss schon aber auch gestehen, dass das ein richtiges Workout war. Ich hätte es echt nicht gedacht davor, aber das war ein richtiges Workout. Aber es war ein echt tolles Gefühl, bei irgendwas mitzuwirken, das die Welt ein bisschen grüner und schöner macht. Deswegen hat es sich für mich hundertprozentig gelohnt, bei dieser Aktion mitzumachen. Alle waren super nett und lieb und gesprächig und der Tag war auch super. Deswegen, ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Ich freue mich schon drauf.
Ja, vielen Dank an Hanna für diese interessanten Eindrücke aus Wiesbaden. Ich finde es klasse, dass die Idee umgesetzt wurde und wirklich ein aktiver, spürbarer Beitrag geleistet wurde für das Klima, für das Ökosystem in Deutschland. Ja, ich hoffe, dass ihr Zuhörer eine Menge gelernt habt oder etwas mitnehmen konntet von dieser Folge. Ich persönlich habe eine Menge gelernt und weiß jetzt auch besser, was ich persönlich machen kann. Und jetzt bleibt mir nur noch, euch einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen, ins Jahr 2022, das hoffentlich ein Stück weit normaler ablaufen wird als das vergangene Jahr. Und genau, dann könnt ihr euch auf eine weitere Folge des Frese Green Talks im Januar freuen. Alles Gute und bis bald.